Na komm schon, was wartest du noch so lang? Pfeif doch endlich ab. Die Nachspielzeit ist schon lang vorbei, schon mindestens seit einer Minute und auf was wartest du noch? Das Ding ist durch, wir sind Meister. Gespannt blickst du auf den Bildschirm. Es läuft die vierte Minute der Nachspielzeit. Plötzlich ein langer Ball in den Sturm. Der Abwehrspieler des HSV nimmt ihn direkt an, passt ihn zurück zu seinem Torwart. Und kurz darauf ist nichts mehr, wie es früher war. Rückpass, hört man die Bayern-Spieler förmlich rufen. Rückpass! Und so bekommt der FC Bayern München in der vierten Minute der Nachspielzeit einen indirekten Freistoß im 16er. Und der sitzt natürlich. Und so verliert der FC Schalke 04 innerhalb von wenigen Sekunden kurz vor Schluss die Meisterschaft an den FC Bayern. Wenn mir das einer vor dem Spiel erzählt hätte, dass das kommt, ich hätte ihm es nicht geglaubt. So verrückt, so kurios, so kurz vor Schluss, das ist unglaublich. Wer hätte das gedacht, dass sowas passieren kann? Tja, so war das im Jahr 2001, als der FC Schalke 04 innerhalb von ein paar Minuten die Meisterschaft verlor. Wer hätte das geglaubt? Das fragt sich auch Jesaja. Wer hätte das geglaubt, was uns da verkündet wird, was da passiert? Diese Botschaft ist einfach verrückt, kurios, einfach unglaublich. So unglaublich, dass in Israel viele gar nicht glauben konnten. Ich lese den Predigttext aus Jesaja 53, die Verse 1 bis 12. Wer hätte geglaubt, was uns da berichtet wurde? Wer hätte es für möglich gehalten, dass die Macht des Herrn sich auf solche Weise offenbaren würde? Denn sein Bevollmächtigter wuchs auf, wie ein kümmlicher Spross aus dürrem Boden. So wollte es der Herr. Er war weder schön noch stattlich. Wir fanden nichts Anziehendes an ihm. Alle verachteten ihn und mieden ihn, denn er war von Schmerzen und Krankheit gezeichnet. Voller Abscheu wandten wir uns von ihm ab. Wir rechneten nicht mehr mit ihm. In Wahrheit aber hat er die Krankheiten auf sich genommen, die sonst uns getroffen hätten, und die Schmerzen erlitten, die sonst wir ertragen müssten. Wir meinten, Gott habe ihn gestraft und geschlagen. Doch wegen unserer Schuld wurde er gequält und wegen unseres Ungehorsams geschlagen. Die Strafe für unsere Schuld traf ihn, und wir sind gerettet. Er wurde verwundet, und wir sind heil geworden. Wir alle waren wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jeder ging seinen eigenen Weg. Ihm aber hat der Herr unsere ganze Schuld aufgeladen. Er wurde misshandelt, aber er trug es, ohne zu klagen. Wie ein Lamm, wenn es zum Schlachten geführt wird. Wie ein Schaf, wenn es geschoren wird. Duldete er alles schweigend, ohne zu klagen. Mitten in der Zeit seiner Haft und seines Gerichtsverfahrens ereilte ihn der Tod. Weil sein Volk so große Schuld auf sich geladen hatte, wurde sein Leben ausgelöscht. Wer von den Menschen dieser Generation macht sich darüber Gedanken? Sie begruben ihn zwischen Verbrechern, mitten unter den Ausgestoßenen, obwohl er kein Unrecht getan hatte und nie ein unwahres Wort aus seinem Mund gekommen war. Aber der Herr wollte ihn leiden lassen und zerschlagen. Weil er sein Leben als Ausgleich für die Schuld der anderen dahingab, wird er wieder zum Leben erweckt und wird Nachkommen haben. Durch ihn wird der Herr das Werk vollbringen, an dem er Freude hat. Den Menschen in Israel war immer mehr egal, was Gott sagt. Gott war ihnen früher mal wichtig. Das war damals. Aber mit der Zeit wurde er immer unwichtiger. Darauf haben die Menschen keinen Bock mehr. Sie wollen selbst entscheiden, was gemacht wird und was nicht. Sie wollen unabhängig sein. Einfach frei sein. Nicht immer überlegen müssen, was richtig und was falsch ist. Und mit diesem Denken wenden sich die Menschen immer mehr von Gott ab. So heißt es in Vers 6. Wir alle waren wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jeder ging seinen eigenen Weg. Ganz Israel ging seinen eigenen Weg. Einen Weg, der mit Gott nichts mehr zu tun hatte. Sie begannen, andere Götter anzubeten, dachten immer mehr nur an sich und kümmerten sich nicht mehr darum, wie es ihren Mitmenschen ging. Und dieses Abwenden von Gott hat für sie schmerzhafte Konsequenzen. Ich muss jetzt mal kurz meine Nase putzen, weil sonst läuft's. Das sind zum Glück keine schmerzhaften Konsequenzen. Entschuldigung. So, wo waren wir? Ach, bei den schmerzhaften Konsequenzen. Wunderbar. Genau. Es kommt zur Teilung von Israel in Nord- und Südreich. Und bald darauf werden sogar die ersten Israeliten verschleppt ins Ausland. Sie kommen ins Exil. Und in dieser Zeit, in der sie sich immer mehr abwenden und in der sie im Exil sind, befinden wir uns mit diesem Text. Jetzt könnte man ja sagen, naja, selber schuld, das haben sie sich ja ganz schön angebrockt. Und wenn man sich so offensichtlich von Gott abwendet und nichts mehr mit ihm zu tun haben möchte, dann ist ja klar, dass es irgendwann so bergab geht. Heute machen wir das ja nicht mehr so. Heute ist es ja ganz anders. Wir würden das niemals so machen. Oder vielleicht doch. Ist das heute nicht mehr so? Vielleicht wenden wir uns nicht so offensiv von Gott ab, wie es uns jetzt hier in der Bibel geschildert wird, dass Israel sich ganz offensichtlich von Gott abwendet und sagt, mit dir will ich nichts mehr zu tun haben. Bei uns ist das anders. Vielleicht viel unterschwelliger, viel unbewusster. Morgens früh aufstehen, um Bibel zu lesen? Ah, da ist das Bett einfach viel zu bequem. In den TVC gehen, obwohl meine Freunde einen Filmabend machen? Puh, schwierig. Am Sonntag in den Gottesdienst gehen, obwohl ich vielleicht auch mit meiner Familie brunchen könnte? Wie schnell es vielleicht bei uns ist, dass andere Dinge uns wichtiger werden. Oder dass unsere Bequemlichkeit uns einholt, sage ich mal so. Wie schnell kann das bei uns so gehen? Wir wenden uns vielleicht nicht aktiv von Gott ab, wie es die Israeliten getan haben, aber es ist doch eine Gefahr, die bei jedem Menschen besteht, dass eine intensive Beziehung, die wir haben, verloren gehen kann, weil solche Dinge uns immer mehr Raum bei uns einnehmen. Die Dinge, die vermeintlich wichtiger sind, die können uns von Gott entfernen. Das heißt jetzt nicht, dass Dinge wie Freunde, Filmabende, Brunchen, Bequemlichkeit oder andere Dinge uns von Gott wegbringen, aber wir müssen halt aufpassen, dass wir diese Dinge nicht immer mehr Gott vorziehen oder die Beziehung, die uns gut tut mit anderen, um in der Gemeinschaft mit Gott zu sein. Da müssen wir aufpassen, dass die nicht immer mehr Raum einnehmen. Wir sind dafür gemacht, um Gemeinschaft mit Gott zu leben. Und auf Dauer tut es uns nicht gut, wenn die Beziehung zu Gott beeinträchtigt wird. Also lass uns aufpassen, dass unsere Beziehung zu Gott nicht hinter andere Dinge gestellt wird. So, in der Zeit, wo die Israeliten sich jetzt befinden, sie wenden sich von Gott ab, sie haben keine Lust mehr auf Gott, sie machen ihr eigenes Ding. In dieser Zeit spricht Gott ihnen bereits Hoffnung zu. Und das finde ich unglaublich verrückt. Gott spricht ihnen schon zu, dass es wieder gut werden wird und dass sie allen Grund zu hoffen haben und das, bevor es ihnen überhaupt, ich sage jetzt mal so ganz plump, so richtig piep geht. Ne? Schon da bekommen sie Hoffnung zugesprochen, bevor sie so richtig am Boden sind. Gott verkündet ihnen die Hoffnung auf den Gottesknecht. Auf den Diener Gottes. Und das ist der Kern in diesem Text. Gott wird seinen Knecht, seinen Diener schicken. Knecht, das ist im Sinne von Bevollmächtigter und Beauftragter gemeint. Er, dieser Diener, ist der Beauftragte Gottes. Und der wird es nicht einfach haben. Man wird ihn verachten. Man wird ihn meiden. Gerade weil er so von Schmerzen und von Krankheiten geplagt ist. Und die Menschen werden sich auch von diesem Gottesdiener abwenden, so wie sie sich von Gott abgewendet haben. Aber dieser Knecht, der ist nicht nur mit irgendwelchen Schmerzen geplagt und mit irgendwelchen Krankheiten, sondern mit deinen Krankheiten, mit deinen Schmerzen und mit meinen Schmerzen. Er ist es, der das auf sich nimmt. Unsere Krankheiten, unsere Schmerzen. In dem Text steht, dass es die Krankheiten sind, die eigentlich das Volk Israel hätte treffen müssen. Wegen ihrer Schuld, weil Israel sich von Gott abwendet, wird dieser Diener Gottes gequält und geschlagen. Er tritt die Strafe an, die eigentlich für sie bestimmt war. Und durch ihn sind sie gerettet. Ja, ich muss glaube nochmal, Entschuldigung. Also wenn die Predigt heute über eine Stunde geht, dann liegt es daran. Durch ihn ist Israel gerettet. Und das dürfen wir ganz einfach auch auf uns übertragen. Gott sendet seinen Diener, seinen Knecht, beauftragt ihn, dass er all unsere Krankheiten, all unsere Schmerzen auf sich nimmt. Obwohl wir umherirren, oder viele von uns umherirren, oder Israel umherirrt, ne, wie Schafe, die sich verlaufen haben und ihren eigenen Weg gingen. Und trotzdem hat Gott, der Herr, diesem Knecht alle Schuld aufgeladen. Es ist Gottes Plan, dass er die Schuld von uns allen auf sich nimmt. Es ist sein Plan, dass dieser Knecht zugrunde geht und für uns stirbt. Für Israel war das damals noch nicht klar, wer dieser Gottesknecht sein wird. Sie hatten nur diese Hoffnung, Gott wird eingreifen. Er hat schon einen erwählt, der für uns leidet, der für uns stirbt. Das ist schon sicher. Aber es war für die Israeliten noch eine Hoffnung, die erst in ferner Zukunft erfüllt werden sollte. Und darauf mussten sie vertrauen, jetzt in ihrer Situation, in ihrem Leid, in ihren Schmerzen, die sie jetzt noch haben. Daran mussten sie glauben. Er wird eingreifen. Gott greift ein. Und Gott will ihnen damit verdeutlichen, selbst wenn ihr im Exil seid, selbst wenn ihr mich komplett vergessen habt und überhaupt keinen Bock mehr auf mich habt, ich bin dann auch da. Ich verlasse euch nicht. Auch wenn ihr mich verlasst und mich im Stich lässt, ich verlasse euch nicht. Ich bleibe bei euch dran. Und als Israel sich später dann Gott wieder zuwendet, da wird ihnen klar, oh, Gott hat es uns schon von Anfang an gesagt, ich bleibe bei euch. Ich gehe nicht weg, ich lasse euch nicht im Stich. Und ich finde, es tut so gut zu wissen, dass etwas besser werden wird. Dass da eine Hoffnung ist, die mich antreibt, weiter durchzuhalten. Weiterzumachen, nicht aufzugeben. Zum Beispiel im Winter. Ich bin nicht so der Winterfan, aber im Winter weiß ich, irgendwann wird es Frühling werden. Und darauf freue ich mich schon. Das gibt mir Kraft, den Winter durchzuhalten und zu sagen, okay, sind halt schön kalte Monate, aber irgendwann wird es besser werden und es wird besser werden. Es ist nicht eine Hoffnung, wo ich mir unsicher bin, ob das überhaupt passieren wird, sondern diese Hoffnung, die ist schon Realität. Halt, stopp. Also diese Hoffnung, da kann ich fest dran glauben, dass das so passieren wird. Das wollte ich sagen, genau. Das ist jetzt nur ein Beispiel für Sommer, Winter, aber es gibt noch viel bessere Bereiche oder viel wichtigere Bereiche in unserem Leben, wo wir uns nach solchen Hoffnungen sehen, wo solche Hoffnungen uns helfen können, weiter durchzuhalten, dran zu bleiben. Eine Hoffnung, die uns Kraft gibt, weiterzumachen. Vielleicht an deinem Arbeitsplatz. Vielleicht verstehst du dich nur bedingt gut mit deinem Chef oder mit deinen Kollegen und es nimmt dir Motivation, das kostet Kraft und du denkst dir, boah, zur Arbeit gehen, das fällt mir jetzt gerade echt schwer. Und da eine Hoffnung zu bekommen, zu sagen, okay, ich halte das durch, ich weiß, es wird besser werden, das wäre doch gut. Oder in der Schule, in der es gerade nicht sonderlich gut für dich läuft. Alles ist irgendwie nervig und ach, kannst auch nicht wirklich mithalten mit dem, was die Lehrer von dir verlangen. Und das frustriert dich. Und du fragst dich, warum mache ich die ganze Piepe hier eigentlich? Und dort eine Hoffnung zu haben, die dir Motivation gibt und sagt, okay, ich bleib da dran, ich halte da durch. Irgendwann wird es besser werden. Ohne Hoffnung geht nichts. Wenn wir keine Hoffnung haben, dass etwas besser werden kann, dann fehlt uns irgendwann jegliche Motivation, weiterzumachen. Wir können uns zwar selbst Hoffnung machen, so wie, ja, irgendwann wird eh alles besser. Wir können uns selbst zusprechen, ja, irgendwann, wenn der Chef geht, dann übernehme ich den Posten und dann wird alles gut. Oder irgendwann wird es bei mir vielleicht Klick machen und ich verstehe endlich, was die Lehrer mir schon seit zig Jahren beibringen wollen. Das sind unsere Hoffnungen, menschliche Hoffnungen, die wir uns zusprechen. Die bringen uns vielleicht ein Stück weiter, aber das ist kein Vergleich zu der Hoffnung hier. Gott spricht dir zu. Dieser Diener, den ich sende, der trägt deine und meine Krankheiten, trägt unsere Schmerzen und trägt unser Leid. Er nimmt sie auf sich. Aber Achtung, folgender Gedanke wäre vollkommen falsch. Ja, dann ist das ja so. Ich muss einfach nur richtig glauben. Dann habe ich keine Krankheiten mehr, habe ich keine Schmerzen mehr und mir geht es immer super duper. Denn der Gottesknecht, der nimmt sie ja auf sich. Meine Schmerzen, meine Krankheiten, er trägt sie ja. Dann darf das bei mir eigentlich nicht mehr zu finden sein. Hütet euch vor solchen Gedanken. Sie sind falsch. Sie sind fern von jeder Realität. Ich erlebe Krankheit. Ich erlebe Leid. Ich erlebe Schmerz. Und es, obwohl ich weiß, dass Jesus für meine Schmerzen, für meine Krankheiten gestorben ist und die auf sich nimmt. Wir sind in einer Welt voller Krankheit, voller Leid und voller Schmerz. Mehr als genug. Aber wie ist dann diese Hoffnung zu verstehen, dass dieser Diener Gottes meine Schmerzen und Krankheiten auf sich nimmt? Dieses Tragen, er trägt sie, er nimmt sie auf sich. Das ist zu verstehen im Sinne von, also nicht im Sinne von wegnehmen, sondern von Anteil nehmen. Er trägt sie auch. Du trägst sie nicht alleine. Dieser Gottesknecht, der keine Schuld an sich hatte, der lässt sich auf deine und auf meine Schmerzen ein. Auf dein Leid, auf mein Leid. Er kommt ganz auf unsere Ebene. Obwohl er ohne Schuld ist. Obwohl er es gar nicht nötig hätte. Er möchte voll und ganz nachvollziehen können, wie du fühlst. Wie ich fühle. Und das, dieser Gottesknecht, den schickt Gott aus Liebe, weil er uns zeigen möchte, ich liebe euch unendlich sehr, dass ich euer Leiden komplett nachvollziehen können möchte. Ich zeige euch das. Schaut her, ich leide mit euch. Ich weiß nicht nur, wie sich das anfühlt, sondern ich möchte selber das nachempfinden. Ich leide aktiv mit euch mit. Das ist die Bedeutung von dieser Hoffnung. Dieser Diener, der trägt mit mir meine Schuld, meine Krankheiten, meine Schmerzen. Und eine andere Bedeutung ist folgende. In Zukunft wird Gott unsere Schmerzen und unser Leid wegnehmen. Das wird es bei ihm einmal nicht mehr geben. Das hat bei ihm dann keinen Platz mehr. Noch erleben wir das. Aber unsere Hoffnung, was wir wissen dürfen und was schon sicher ist, das ist, dass bei Gott dafür kein Platz mehr sein wird. Dort wird es keinen Schmerz, keine Krankheit und kein Leid mehr geben. Das wird Gott alles abwischen. Und bis dahin dürfen wir darauf hoffen und wissen, dass Gott mit uns leidet und unser Leiden zu 100% nachempfinden kann. Und wir dürfen darauf hoffen und wissen, dass es bei ihm in Zukunft kein Leid mehr geben wird, keine Schmerzen und keine Krankheiten. Dieser Text steht im Alten Testament. Wenn wir den jetzt von heute aus betrachtet lesen, dann denken wir da vermutlich sofort an Jesus. Dieser Knecht, den Gott gesandt hat, ist Jesus höchstpersönlich. Diese Hoffnung ist in Jesus Realität geworden. Wir haben eine lebendige Hoffnung. Nicht nur eine Hoffnung, worauf wir noch warten, dass sie sich erfüllen wird, sondern wir haben jetzt schon eine Hoffnung. Jesus leidet nicht nur mit uns mit, nimmt nicht nur Schmerzen auf sich, Krankheiten, er geht noch einen Schritt weiter. Es ist so, dass Gott in Jesus höchstpersönlich zu diesem Knecht wird. Er wählt nicht nur einen, sondern er wird selbst höchstpersönlich zum Knecht. Und er tritt für die grundlegende Schuld, die Trennung zwischen dir und Gott, zwischen mir und Gott, tritt er ein. Am Kreuz stirbt Jesus für alles, was dich und mich von Gott noch trennen kann. Er bezahlt dafür. Er steht dafür gerade. Und er schafft diese Trennung für immer und ewig ab. Und somit ist die Beziehung zwischen dir und Gott wieder ganz, wieder geheilt. Jeder, der sich diesem Knecht, diesem Gottesknecht, der in Jesus Realität geworden ist, jeder, der sich diesem anvertraut, ist gerettet. Er kann in Frieden mit Gott leben. Und das heute schon. Heute in dieser Welt. Trotz allen Krankheiten, trotz allem Schmerz und trotz allem Leiden. In Sachen Beziehung zu Gott ist alles geklärt durch Jesus. Dank Jesus. Und ich brauche diesen Jesus. Ohne ihn lebe ich vom Sinn meines Lebens her komplett vorbei. Du und ich, wir brauchen Jesus. Er hat alles getan, dass du und ich mit Gott leben können. Aber Jesus drängt sich niemanden auf. Gott drängt sich niemanden auf. Er zwingt niemanden dazu, mit ihm leben zu müssen. Er lässt uns entscheiden. Dich und mich. Will ich das überhaupt annehmen, dass Jesus für mich gestorben ist und alles weggenommen hat, was mich von Gott noch trennen kann? Ich brauche nochmal eine kurze Pause. Menschenskinder. Will ich das annehmen? Wir dürfen auf diesen Liebesbeweis, dass Gott in Jesus für uns alles bezahlt, darauf dürfen wir reagieren. Wir müssen dafür keine Leistung bringen, wir müssen uns seine Liebe nicht erarbeiten, aber wir dürfen eine Reaktion zeigen, wie wir dazu stehen. Wir können Ja sagen, das möchte ich für mich annehmen, Jesus ist für mich gestorben. Und wir können Nein sagen, ich brauche das nicht, dass jemand für mich bezahlt, das kriege ich schon selber hin irgendwie. Aber ich kann dir nur sagen, es gibt nichts Besseres, als mit diesem Jesus zu leben, sich für diesen Jesus zu entscheiden. Und das kannst du ganz einfach tun, indem du es ihm einfach sagst. Das kann ein Gebet sein. Einfach so, wie du gerade reden möchtest. Das muss nichts Formuliertes sein, aber mal angenommen, das könnte sich ungefähr so anhören. Jesus, ich danke dir, dass du für mich gestorben bist. Ich danke dir, dass du alles getan hast, damit ich in Frieden mit dir leben kann. Ich danke dir, dass du mich unendlich liebst. Ich will ab heute mit dir leben. Und ich kann dir nur sagen, es gibt nichts Besseres, als mit diesem Jesus unterwegs zu sein. Es ist das Beste, was dir passieren kann. Lass dich von diesem Jesus retten. Amen.